Hallo, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Echt Persönlich, in dem ich euch spannende Menschen vorstelle, die ich inspirierend finde. Menschen, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben oder mit bestimmten Lebenssituationen positiv umgegangen sind. Oder Menschen, die neue Wege eingeschlagen haben und aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Dieser Podcast ist was für dich, wenn du ein Menschenfreund bist, gerne neue Leute kennenlernst, du andere echte Lebensgeschichten inspirierend findest oder einfach nur gerne anderen Menschen zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und freue mich sehr, dass du hier reinhörst. Ja, hallo, liebe Menschen. Heute darf ich euch Simon vorstellen und ich werde heute mit ihm über Trennungen sprechen, weil wir haben nämlich festgestellt, dass wir beide so Anfang, Mitte 30, also er Anfang 30, ich war Mitte 30 damals, dass die Beziehung, in der wir damals steckten, eigentlich nicht die ist, in der wir alt werden wollen und die wir für den Rest unseres Lebens uns vorstellen können. Und jetzt sind wir beide verheiratet, also nicht miteinander, sondern mit unterschiedlichen Partnern und in glücklichen Ehen und haben jeder auch ein Kind, ein kleines Kind. Und wir reden heute darüber, wie und woran wir gemerkt haben, dass unser Ex-Partner nicht zu uns passt und wie lange es gedauert hat, den nächsten Schritt zu wagen und dann eben auch, wie wir uns dann tatsächlich getrennt haben und teilen ein paar Tipps, wie man das vielleicht am besten angehen kann. Also hallo, lieber Simon. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen, das ja bestimmt viele schon selbst erlebt haben und vielleicht auch gerade überlegen, ob sie vielleicht mit dem Partner, mit dem sie gerade zusammen sind, auch wirklich den Rest ihres Lebens verbringen wollen. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Wie geht's dir denn und wo bist du denn gerade?
Ja, hallo, liebe Claire, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung an der Stelle nochmal. Ich sitze hier in meiner Dachgeschosswohnung in Zürich, nachdem ich heute etwas früher Feierabend gemacht habe tatsächlich, um dir hier eben Rede und Antwort zu stehen bei dem Thema. Und ja, freue mich sehr auf die vielen Fragen, die du mir stellen wirst.
Ja, gerne, gerne. Erzähl uns mal ein bisschen, wer bist du denn und was ist deine Geschichte?
Ja, also wie gesagt, Simon ist mein Name, bin 35 Jahre alt, komme ursprünglich aus Berlin, habe dann mehrere Jahre in Wien verbracht, ehe es mich 2019 nach Zürich verschlagen hat durch ein damaliges Jobangebot. Lebe hier jetzt mit meiner Ehefrau, mit der ich seit 2019 verheiratet bin, also seit knapp 3 Jahren. Wir haben einen gemeinsamen Sohn von 18 Monaten, der jetzt im Hintergrund auch gerade ein bisschen schreit.
Ich wollte gerade sagen, man hört den Bruch eurer Liebe.
Richtig. Genau, das war sozusagen der akustische Beweis. Ja. Ja, und ich würde sagen, das Thema, über das wir heute sprechen, hat mich wesentlich auch mitgeprägt. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ich da so ein bisschen Einblick geben kann und dem einen oder anderen, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben kann, wie er oder sie mit dem Thema am besten umgeht, wenn das gerade akut ist.
Ja, da freue ich mich sehr, weil ich habe nämlich auch selbst gemerkt, dass es andere inspirierend fanden, als ich mich getrennt habe damals. Woran hast du denn gemerkt, dass deine Ex-Partnerin nicht die Frau fürs Leben ist?
Ja, da haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt, würde ich sagen. Es ging, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wir sind zusammengekommen, als ich Mitte 20 war. War eine insgesamt 7-jährige Beziehung. Also ich glaube, ich war 24, genau, und getrennt hatten wir uns, beziehungsweise habe ich mich mit 31 dann. Woran habe ich das gemerkt? Im Laufe der Jahre ist es immer klarer geworden, dass wir unterschiedliche Auffassungen davon haben, wie wir unser Leben gestalten wollen. Das hat sich also konkret zum Beispiel daran gezeigt, dass ich immer so ein bisschen dieses Abenteurer-Gen in mir hatte. Also mir waren Dinge wie Reisen, auch mal spontan sein, auch irgendwo fürs Wochenende mal hinfliegen. All diese Geschichten waren mir eigentlich immer sehr wichtig. Es wurde dann immer klarer, dass das eben Sabrinas Ding nicht so wirklich ist. Also Sabrina heißt eben meine damalige Freundin. Dann haben wir uns mal darüber ausgetauscht, wie wir das eigentlich handhaben wollen. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgedealt, dass ich also vollkommen frei bin, das zu tun, wenn mir das ein Bedürfnis ist, dass es aber ihr Bedürfnis eben nicht ist. Das hat dann auch einigermaßen funktioniert für einige Jahre. Also ich bin dann auch mal spontan irgendwie nach Athen geflogen, habe meine Mutter da getroffen, die da eine Konferenz hatte, oder auch mal ein Wochenende nach Amsterdam, habe da ein paar Kumpels, die ich länger nicht gesehen hatte, das Wochenende verbracht. Genau, war also dahingehend auch recht zufrieden, dass ich diesem Bedürfnis auch nachkommen konnte, und habe dann aber irgendwann gemerkt, Mensch, ist das denn der Sinn einer Beziehung, dass man wirklich so parallel dann irgendwann lebt? Da war auch irgendwie gar kein böses Blut in dem Sinne, aber wir haben einfach gemerkt, da sind die Bedürfnisse doch ganz, ganz verschiedene und gehen irgendwie stark auseinander. Und man sagt ja immer, man sollte sich als Individuum irgendwie entfalten können, auch in einer Beziehung. Aber dieser Aspekt der Gemeinsamkeit, dieses irgendwie an einem Strang ziehen und auch gemeinsamen Hobbys nachgehen zum Beispiel, das hat so ein bisschen gefehlt. Mhm. Und das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war einfach der, dass ich dann gegen Ende der Beziehung, also glaube ich, war gerade 30 geworden tatsächlich, mir dann irgendwann immer intensiver die Frage gestellt habe, kann ich das denn für mich visualisieren, dass das die Frau meines Lebens ist? Kann ich visualisieren, dass wir heiraten eines Tages, dass das die Mutter meiner Kinder wird? Haben wir die Grundlage überhaupt dafür? Und dann habe ich Schritt für Schritt eben diese Erkenntnis gewonnen, dass die Macht der Gewohnheit sich so ein bisschen durchgesetzt hat, dass es halt alles irgendwie ganz okay ist und so vor sich hin plätschert, aber dass es eben nicht der ganz große Wurf ist. Und dass ich, ja, also ich habe dann so ein bisschen dieses Horrorszenario in Anführungszeichen dann aber schon visualisieren können, indem, dass ich mir gesagt habe, naja, wenn ich da jetzt wirklich all the way gehe, irgendwann gibt es da auch keinen Weg zurück mehr. Und dann waren das einfach sehr intensive Gedanken, die ich mir gemacht habe, ob es dann nicht auch Zeit ist, die Reißleine zu ziehen. Und da hat meine heutige Ehefrau auch ihren Part dazu beigetragen. Aber dazu kommen wir, denke ich, noch im Laufe des Gesprächs.
Mhm. Ja, das ist total witzig, weil ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen auch mit dem, dass ich hatte damals mit meinem Ex-Freund auch eigentlich keine Gemeinsamkeiten mehr, und ich fand es dann auch irgendwann so, also einerseits ja schön, dass man so viele Freiheiten hat, aber andererseits eben so dieses, dass man will ja gerade diese schönen Momente teilen, und auch Thema Reisen war bei uns sehr unterschiedlich. Also er war immer froh, sobald er zu Hause war, nach einem Wochenende irgendwo, und ich habe mir nur gedacht, okay, ich wäre jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen länger dort geblieben und hätte mir das alles angeguckt. Aber so dieses, wenn man spürt, eigentlich ist die Freude nicht gleich, und dieses gemeinsame Erinnerungen aufbauen, an die man gerne dann zurückdenkt, das fehlt dann so ein bisschen.
Genau, aber also ich muss dazu sagen, es war ja nicht so, dass wir gar nichts zusammen gemacht haben. Also wir haben tatsächlich ihre Familie im südlichen Österreich öfter besucht.
Ja.
Und das war eine Familie, in der ich grundsätzlich auch eigentlich sehr gut aufgenommen wurde, was man übrigens vice versa nicht so wirklich behaupten kann. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Mhm. Aber das war so ein bisschen trotzdem noch ein dritter Faktor, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Bewertung vornehmen will zwischen irgendwie Akademikern und Nicht-Akademikern oder sonst was. Aber ich habe gemerkt, also sie war die erste Person in ihrem Haushalt, die studieren gegangen ist. Und ich hatte einfach, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, ich hatte einfach immer einen sehr, einen ganz anderen Dunstkreis irgendwie. Und da bin ich dann auch mit Situationen konfrontiert gewesen, wo ich mich immer wieder irgendwie fremd fühlte. Und zwar nicht, weil ich jetzt das Gefühl hatte, man stößt mich irgendwie aus oder sonst was, überhaupt nicht, sondern einfach, weil so das, die Werte, die da verkörpert wurden und die Prioritäten im Leben einfach ganz andere waren. Und ich habe einfach gemerkt, wenn es darum geht, irgendwie über richtig große Ideen zu sprechen, wo will ich noch hin im Leben, was möchte ich noch erreichen? Sehe ich Arbeit irgendwie als mehr an, als nur Broterwerb? All diese Themen. Da habe ich gemerkt, ist irgendwann einfach das Ende der Fahnenstange. Und man sagt ja irgendwie auch immer, man heiratet die Familie mit sozusagen. Mhm. Und das war dann tatsächlich auch ein Beweggrund zu sagen, nee, da muss ich wirklich gedanklich nochmal rein und wirklich beinhart ehrlich sein. Und das war dann eben letztlich dann noch ein weiterer Aspekt, der dazu geführt hat, dass ich mir sagte, nee, das kann ich mir langfristig ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, und wie lange hat dieser Prozess gedauert? Also ich nehme mal an, das kam relativ schleichend und dir sind dann immer mehr Sachen bewusst geworden, die du eigentlich so nicht haben willst. Kannst du dich noch erinnern, wie lange das ungefähr gedauert hat?
Das ist so, genau. Also ich hatte ja vorhin von der Macht der Gewohnheit gesprochen, die ja irgendwie Schatten und Sonnenseiten hat und in dem Fall wirklich die dunkle Wolken aufgezogen sind, ohne dass die Stimmung per se irgendwie richtig schlecht war, sondern dass ich einfach gemerkt habe, Mensch, das ist irgendwie immer mehr in diesem Saft schwimmen, ja, also irgendwie nichts Frisches mehr. Und dieser Prozess hat sich über einige Jahre hingezogen, würde ich tatsächlich sagen. Und als es dann wirklich soweit war, dass ich mich entschieden habe, ging es aber sehr schnell. Mhm. Also da habe ich wirklich binnen weniger Wochen, muss man sagen, mein Leben eigentlich ziemlich umgekrempelt in der Hinsicht. Bin natürlich immer noch der gleiche Mensch, so von meinem Naturell her geblieben, aber die Umstände haben sich dann doch sehr schnell geändert, als dann die Entscheidung mal getroffen war. Und kommen wir ja sicher noch darauf zu sprechen.
Ja. Und hattet ihr davor schon irgendwelche Krisen? Also stand es davor schon ein paar Mal auf der Kippe oder war das wirklich so das erste und letzte Mal sozusagen, als du dich dann getrennt hast?
Wir hatten ganz zu Beginn der Beziehung mal eine schwierige Situation, die auch so ein bisschen darauf einzahlte, was ich vorhin angerissen habe, eben dieses aus sehr verschiedenen Hintergründen stammen. Mhm. Sie hat dann irgendwie so dieses Thema Intellektualität immer negativ besetzt und mir auch so ein bisschen indirekt vorgeworfen, dass ich mir darauf irgendwie was einbilde und was natürlich null der Fall war. Also das, ich habe ja auch gesagt, also ich kann mir meinen Hintergrund ja auch nicht aussuchen, dass ich in einem Lehrerhaushalt groß geworden bin. Das ist auch nichts, über das ich mich jetzt übermäßig identifiziere. Also wenn mich jemand fragt, was macht dich denn aus, dann würde ich jetzt nicht Akademikertum an erste Stelle setzen, weil das einfach etwas war, was nie groß hinterfragt wurde. Also es war irgendwie klar, ich gehe studieren. Und bei ihr war es eben nicht klar, obwohl wir uns an der Uni getroffen haben. Und da ging es darum, das so ein bisschen auf die Kette zu kriegen. Das war aber sehr früh in der Beziehung. Also das war vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Und nachdem wir das überstanden hatten, man hat ja dann doch irgendwie noch die Hoffnung, dass das sich gut entwickeln wird. Und es hat sich dann auch ganz ordentlich entwickelt über einige Jahre. Und dann kam es aber dann tatsächlich immer mehr zu diesem Hinterfragen, wovon ich vorhin sprach. Und das Alter hat natürlich schon auch eine Rolle gespielt. Also wenn man dann so auf die 30 zugeht, beziehungsweise schon 30 geworden ist, dann macht man sich ganz automatisch Gedanken, ob das so die Vision ist, die man, der man irgendwie noch hinterher jagen will oder ob es nicht Zeit vielleicht für eine neue Vision ist. Und da braucht man manchmal auch so einen kleinen Tritt in den Hintern im positiven Sinne.
Und habt ihr über das Thema Kinder gesprochen oder Hochzeit? Also war das für euch schon ein Thema oder wurde das immer ausgeblendet?
Gute Frage. Nie so konkret, würde ich sagen. Also es war immer wieder scherzhaft ein Thema. Klar, ich meine, mit Mitte, Ende 20, da ist man vielleicht auch noch nicht so weit, einfach auch von der persönlichen Situation und vielleicht auch vom Reifegrad her. Irgendwann dürfte uns aber beiden bewusst geworden sein, das ist ja dann nicht bis in alle Ewigkeit Spaß. Also irgendwann muss man sich ja mit dem Thema so ein bisschen befassen. Und kannst jemandem natürlich auch schwer beinhart ins Gesicht sagen, du, ich sehe das einfach nicht. Ja, also das ist natürlich dann was hinten raus zur Sprache kam, als es dann wirklich kurz vor Ende war. Aber ich würde sagen, den Großteil der Beziehung haben wir uns höchstens mal scherzhaft drüber ausgetauscht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je älter wir wurden und desto konkreter das Thema eigentlich hätte werden müssen, desto mehr haben wir dann, ist so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, bis es dann, ja, wie so ein Elefant im Raum nicht mehr zu ignorieren ging. Vor allem von meiner Seite nicht zu ignorieren ging.
Und hatte sie ähnliche Gedanken wie du, weißt du das? Oder war das, also da kommen wir auch noch später dazu, wie dann ihre Reaktion war, aber weißt du, ob sie da, oder hattest du das Gefühl, dass sie dich gerne geheiratet hätte und gerne mit dir Kinder gehabt hätte? Oder hast du das Gefühl, dass sie da auch noch eher in dieser Phase war, sie ist jetzt jung und sie will noch einiges erleben und das Thema Kinder und Hochzeit ist für sie noch relativ weit weg und eigentlich noch überhaupt kein Thema?
Also man sagt ja dann immer so diplomatisch, wir haben uns getrennt. In diesem Fall muss ich sagen, ging diese Trennung eindeutig von mir aus. Das war für mich auch keine einfache Situation, weil das tatsächlich das erste Mal in meinem Leben war, dass ich eine Beziehung beendet habe. Also ich hatte vor ihr eine Freundin in der Schule über etwa 3 Jahre und die hatte damals die Beziehung mit mir beendet. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie beides kennengelernt und das war auch für mich nicht ganz einfach. Muss aber sagen, sie sah in mir, glaube ich, schon ihren zukünftigen Ehemann und Vater ihrer Kinder zum damaligen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, heute anders. Wir haben nur sehr, sehr sporadisch noch Kontakt, also zu Geburtstagen gratulieren wir uns dann halt mal kurz auf WhatsApp. Mhm. Aber wir hatten kurz nach der Trennung des Öfteren noch Kontakt, weil dann irgendwie die noch ein paar Sachen von mir bei ihr waren oder so. Und ich habe dann gemerkt, dass sie auch relativ schnell, glaube ich, für sich erkannt hat, okay, das wäre einfach auf Dauer kein guter Fit geworden. Und zwar auch da wieder vollkommen ohne Bewertung. Also es geht ja nicht darum, dass ihr Lebensentwurf der richtige gewesen ist oder meiner oder auch einer der beiden Entwürfe irgendwie falsch gewesen wäre, sondern einfach dieses Thema, dass wir das nicht so richtig dann zusammengebracht haben. Ja. Und das ist einfach etwas, was ich, glaube ich, früher erkannt habe als sie. Und genau, also ursprünglich würde ich sagen, ja, das hat sie in mir gesehen. Nachdem ich diesen Step dann aber eben wirklich gemacht habe und mich getraut habe zu sagen, nee, das wird nichts auf die Dauer, ist in ihr dann, glaube ich, auch immer stärker die Erkenntnis gereift, naja, vielleicht war da schon was dran, vielleicht war das tatsächlich die beste Entscheidung. Was sich natürlich im Nachhinein dann viel leichter sagen lässt, als wenn man in der Situation drinsteckt. Also ja, das dauert natürlich auch so seine Zeit.
Ja, klar. Man ist ja dann erstmal vorm Kopf gestoßen und muss erstmal mit der neuen Situation dann klar werden. Und was war dann der ausschlaggebende Punkt? Also was hat dir dann quasi so viel Mut gemacht, dass du dich getraut hast, die Beziehung zu beenden?
Ja, da kommt so ein bisschen meine heutige Ehefrau ins Spiel. Also vielleicht eins vorneweg, wenn sie nicht gewesen wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich diese Situation noch länger aufrechtgehalten hätte, eventuell bis zu dem Punkt, wo es gar nicht mehr gegangen wäre. Das wären also durchaus noch ein paar Jahre gewesen. Da habe ich mich auch massiv hinterfragt, ob ich mich das getraut hätte, wenn es sozusagen kein Trigger gegeben hätte in dem Sinne.
Und bis zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr gegangen wäre, meinst du Thema Hochzeit dann oder Thema Kinder?
Genau. Mhm. Also ich gehe stark davon aus, dass wir noch ein paar Jahre so weitergemacht hätten und dass es dann irgendwann eben zu dieser Kernentscheidung hätte kommen müssen. Also allein schon qua Alter, also gerade wenn es auch um Kinder geht, dann spielt natürlich auch das biologische Alter, vor allem bei der Frau, dann auch eine Rolle. Mhm. Und das wäre dann sozusagen die letzte Ausfahrt gewesen, denke ich. Und Elvina, also meiner Frau, habe ich zu verdanken, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann eben doch durchgezogen habe, dass ich das dann eben da schon gemacht habe. Ja. Das ist ein bisschen eine ja, eine interessante Geschichte. Wir haben uns 2015 das erste Mal getroffen. Das war also so, ja, man könnte sagen, schon in der, also gut in der zweiten Hälfte meiner damaligen Beziehung. Also schon die Zeit, wo ich angefangen hatte zu hinterfragen, wie lange wollen wir das noch so weitermachen? Aber erstmal ganz unverfänglich. Also wir haben uns tatsächlich bei einem Business-Termin kennengelernt, wo ich bei ihr im Betrieb aufgeschlagen bin und versucht habe, ihr eine Studie zu verkaufen. Und sie war mir eigentlich sehr sympathisch und wir waren irgendwie auch gleich per Du. Dann hatten wir eigentlich einige Jahre gar nichts miteinander zu tun mehr. Oder ich habe halt hin und wieder mal angerufen und gefragt, wie sieht's denn jetzt mit diesem möglichen gemeinsamen Projekt aus? Das war also wirklich alles noch total businessbezogen. Dann haben wir tatsächlich hier und da mal länger gequatscht, aber nicht oft. Also das waren vielleicht 2, 3 Telefonate innerhalb dieser paar Jahre. Und 2017, also ziemlich genau 2 Jahre später, wie sich dann rausstellen sollte, kurz vor meiner Trennung mit Sabrina tatsächlich, haben wir den Kontakt reaktiviert, haben uns persönlich getroffen und hatten 3 persönliche Treffen, um das zeitlich einzugrenzen. Ich glaube, das war so im März, April 2017. Da wurde im Laufe dieser Treffen relativ klar, es geht um viel mehr als nur um Business.
Und wer hat diese Treffen angeleiert? Warst du das oder war sie das? Und hast du da eigentlich schon so beim ersten Treffen dir gedacht, das könnte eventuell gefährlich werden oder halt eben nicht gefährlich, sondern schön enden, die ganze Geschichte? Oder war das dann erst nach diesem persönlichen Gespräch, nach diesem persönlichen Treffen, die ihr hattet?
Das war tatsächlich gleich beim ersten Treffen, wo ich das gemerkt habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer das angeleiert hat. Ich weiß nur, dass wir auf Facebook geschrieben haben. Und Elvina hat mein Bart irgendwie kommentiert und hat sich dann danach gedacht, oh mein Gott, was habe ich denn da gesagt? Ich kann mich auch an die genaue Wortwahl gar nicht erinnern, aber es war irgendwie ein Lob und ein positiver Kommentar. Und das hat natürlich so ein bisschen geschmeichelt, ohne dass ich jetzt mir irgendwie viel dabei gedacht hätte. Und dann war dieses erste Treffen aber so, dass wir die ersten 5 Minuten über dieses Projekt, was letztendlich dann irgendwie nie zustande gekommen ist, gesprochen haben und danach über ganz viele andere Themen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, also wäre das nicht klasse, so etwas in meiner eigenen Beziehung zu haben. Also jemanden, der irgendwie total offen ist, was so viele Themen angeht und wo du einfach gar nicht merkst, wie die Zeit verfliegt. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe ganz offensichtlich diese grundlegende Bereitschaft, mich auf was anderes einzulassen. Mhm. Und eins muss ich dazu sagen, also wir sind beide, Elvina auch nicht, nie zweigleisig gefahren, aber es war für uns wirklich binnen weniger Wochen ein echter Eye-Opener, dass wir beide gemerkt haben, die Art der Beziehung, die wir da jeweils führen, das ist nicht mehr das, womit wir uns wirklich identifizieren können. Und haben da, glaube ich, in uns gegenseitig so ein bisschen eine Art Rettungsanker gesehen. Und dann kam eben noch ein zweites und ein drittes Treffen dazu. Und irgendwann war dann klar, also wir hatten dann auch über gemeinsames Startup und all solche Dinge gesprochen. Und es hat dann schon immer mehr geknistert und spätestens nach Ende des dritten Treffens war uns, glaube ich, beiden klar, da ist mehr. Und dann war ich ein Wochenende Skifahren in Salzburg und wir haben, obwohl ich auch damals schon überhaupt kein Typ war, der irgendwie ständig am Handy hängt und irgendwie auf WhatsApp irgendwie mit lauter Leuten schreibt oder so, aber habe in jeder freien Minute mit ihr da getextet. Also wie jede 5 Minuten, die ich hatte auf dem Lift, habe ich ihr dann irgendwie Fotos geschickt und so weiter und so fort, bis ich mir irgendwann dachte, das fühlt sich eigentlich schon so an, als wären wir in der Beziehung, obwohl irgendwie noch keiner von uns wirklich eine klare Ansage gemacht hatte in die Richtung. Und dann war ich eben zurück nach dem Wochenende und Ja, dann waren wir uns relativ schnell einig, dass wir mal ein bisschen was besprechen müssen. Und ja, dann purzelte es so ein bisschen aus uns raus tatsächlich. Und also jetzt nur im verbalen Sinne. Und das war natürlich sehr aufregend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mit ganz vielen offenen Fragen behaftet. Also wie gehen wir das Ganze an? Trauen wir uns tatsächlich, das nächste Kapitel in unserem Leben anzugehen, und zwar gemeinsam? Wir mussten uns natürlich auch vertrauen, gegenseitig unsere, in Anführungszeichen, Hausaufgaben zu machen. Also wirklich auch diesen trotzdem ja schweren Schritt zu gehen und unserem jeweiligen Partner beziehungsweise Partnerin dann zu verstehen zu geben, es gibt irgendwie aus unserer Sicht da keine Zukunft mehr jeweils. Und ja, das war letztendlich, würde ich sagen, wirklich die transformativste Zeit in meinem Leben. Und binnen 6 Wochen, denke ich, hatten wir das also uns getraut und über die Bühne gebracht. Und ja, wirklich in der Hinsicht ein ganz neues Leben angefangen,
Wow.
tatsächlich.
Und wie habt ihr es dann gemacht? Habt ihr euch dann beide so ein Ultimatum gesetzt? Okay, bis wir machen es jetzt an dem Wochenende oder irgendwie Taktiken besprochen, wie ihr das jetzt am besten angeht? Oder wie war dann der Schritt des Schlussmachens sozusagen? Wie war das dann? Weil das ist ja immer, also es ist ja natürlich keine Situation, die man jetzt gerne hervorruft und die man jetzt, ja, man will natürlich keinen anderen Menschen verletzen, schon gar nicht jemanden, den man halt auch gern hat, weil man, sonst hätte man ja nicht so viele Jahre mit der Person verbracht. Wie habt ihr das euch überlegt? Jeder für sich selbst und habt ihr dann danach gesagt, so, ich habe mich jetzt getraut, ich habe es gemacht oder wie seid ihr das dann angegangen?
Wir haben das zeitlich tatsächlich eingegrenzt, haben irgendwie immer probiert, das so ein bisschen mit Spaß und Leichtigkeit auch zu sehen, das Thema, und haben dann so ein bisschen gescherzt, ja, mach du doch zuerst, nein, mach doch du. Genau, dann ist es aber natürlich irgendwann auch ernst geworden. Und ja, wir haben uns jetzt nicht konkret auf einen Tag festgenagelt, aber ich glaube, das gegenseitige Vertrauen war so weit schon da, dass wir wussten, okay, der jeweils andere wird diesen Schritt gehen. Also wir hatten uns dann tatsächlich, das war dann April 2017, öfter mal getroffen und haben diese ganzen Dinge einfach durchdiskutiert und waren uns dann auch einig, also ohne uns auf einen bestimmten Tag und Uhrzeit irgendwie festzunageln, dass wir das ja wirklich zeitnah machen. Dann, wo es einfach auch irgendwie passt. Also das ist ja etwas, wo es ganz schwer auch ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also das muss sich so ein bisschen organisch irgendwie auch
Ja,
ergeben.
und auch den richtigen
Und
Ort, finde ich. Ich fand es dann, ich habe dann auch lange überlegt, okay, wie und wann. Also bei mir war es dann so, ich wollte dann das schnell über die Bühne bringen, weil ich fand es dann irgendwie, hat mich das total gestresst, dass ich es schon weiß, aber der Partner noch nicht. Und das fand ich dann so unfair irgendwie eben gegenüber. Und dann wollte ich es irgendwie so schnell wie möglich über die Bühne bringen und habe dann überlegt, okay, wo mache ich es denn jetzt am besten? Und dann waren wir irgendwie in einem Restaurant und dann habe ich gemerkt, nee, hier kann ich das nicht machen. Die hören ja alle nichts mehr. Da waren die Tische irgendwie zu nah. Hab ich mir gedacht, nee, das kann ich ihm jetzt nicht antun. Und so, dann waren halt immer wieder so Abende, wo ich mir dachte, na, also jetzt, heute geht's auch nicht. Und im Endeffekt war es dann bei ihm zu Hause, also wo ich dann auch gewohnt habe. Aber es war irgendwie so schwierig, den richtigen Moment zu finden. Wie hast du dann den richtigen Moment erkannt?
Also für mich war von vornherein klar, das muss im privaten Rahmen stattfinden, damit es eben keinerlei Publikum gibt. Ich muss dazu sagen, es gab einen Punkt, wo wir mal ganz grundlegend gesprochen haben und ich ihr diese ganzen Bedenken wirklich auch präsentiert habe und gesagt habe, du, aus diesem und jenem Grund bin ich ehrlich gesagt wirklich skeptisch, ob das mit uns so weitergeht. Hab dann um Bedenkzeit gebeten, aber wirklich nicht, um sie irgendwie hinzuhalten oder weil ich irgendwie das tatsächlich schon wusste und mich einfach nicht getraut habe, das dann wirklich durchzuziehen, sondern wirklich, weil ich nochmal in mich gehen wollte. Und dieser Zeitraum war nicht lang, also es war glaube ich, 1 Woche oder 10 Tage. Und wir haben uns da dann tatsächlich konkret darauf verständigt, dass wir in 10 Tagen dann wirklich nochmal ein zweites Gespräch führen, sobald ich mir dann wirklich eben klar bin über das, was ich will. Mhm. Und natürlich war das dann so ein bisschen so eine awkward Situation, weil irgendwie klar war, da ist was in der Luft und es ist aber noch nicht voll abgeschlossen. Und deswegen war mir auch wichtig, diesen Zeitraum möglichst zu begrenzen, damit bei ihr auch gar nicht dieses Gefühl aufkommt, ich halte sie irgendwie hin oder sonstiges. Dann, genau, haben wir uns da hingesetzt nach 10 Tagen nochmal tatsächlich. Und ich hatte diese Zeit wirklich auch genutzt, um intensivst zu hinterfragen, wie das jetzt weitergehen soll und ob ich diesen Sprung tatsächlich auch wage. Das ist natürlich ein Prozess und irgendwann, wenn du tagtäglich dir diese Gedanken machst, irgendwann kommst du dann zu einer inneren Entscheidung. Und interessanterweise war das auch ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, da gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Und deswegen war es auch überhaupt keine Option mehr. Also mir war vollkommen klar, auch wenn das natürlich trotzdem mit Risiko behaftet ist und es ist ein Schritt aus der Komfortzone und es ist etwas, was man sich traut, um hoffentlich in eine noch bessere Zukunft zu investieren. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo dir klar wird, dass das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt springen und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht mehr zurück, weil diese innere Entscheidung eben gefallen ist. Und auch wenn das natürlich ein mega schwieriger Moment war, weil du automatisch ja auch jemanden verletzt damit, fiel es mir dann, ich will nicht sagen leicht, aber ich habe diesen Moment irgendwie mit großer Klarheit, dann bin ich den angegangen und das half uns, glaube ich, letztendlich auch beiden, dass ich da auch eine ganz klare Entscheidung getroffen hatte. Und ich muss wirklich auch sagen, die Art und Weise, wie Sabrina damals damit umgegangen ist, hat mir großen Respekt abgenötigt. Also sie hätte mir wirklich wer weiß was an den Kopf werfen können. Aber ich glaube, die Fairness und die Offenheit und die Sensibilität auch, mit der ich das Ganze ja trotzdem angegangen bin, das hat natürlich nicht dazu geführt, jetzt sofort, dass sie dann irgendwie nicht verletzt war oder dass sie irgendwie vollstes Verständnis hatte dafür. Aber es hat doch irgendwie dazu beigetragen, dass sie zum einen sehr froh war, dass ich dann irgendwie doch so klar war und dann im Nachhinein auch ihr ermöglicht hat, relativ schnell das Ganze zu verarbeiten. Mhm. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, würde ich tatsächlich alles nochmal genauso machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das extrem hilft, diese Bedenkzeit irgendwie sich zu geben, beziehungsweise dem Partner dann somit auch zu signalisieren, okay, da gibt es einfach Themen, die sind so stark, die muss ich wirklich ganz genau mir nochmal überlegen. Und dann weiß man ja auch als Partner, okay, also jetzt gibt es entweder, ich meine, man ist ja dann auch nicht dumm, man weiß ja dann, okay, also entweder entscheidet sich jetzt nochmal für mich oder halt gegen mich und man rechnet ja dann schon so ein bisschen damit und ist dann nicht so, fällt dann, glaube ich, nicht so aus allen Wolken, wenn es dann heißt, du, ich muss jetzt mal mit dir reden und dann sagt man halt sowas. Also so habe ich es zum Beispiel gemacht und ich glaube, mein Partner ist damals schon ziemlich aus allen Wolken gefallen, obwohl er gesagt hat, ja, endlich sagst du, weil er hat natürlich gemerkt, dass auch bei mir jetzt irgendwie in den Wochen davor irgendwas nicht normal war, aber ich glaube, es hätte ihm wahrscheinlich auch damals geholfen, wenn ich ihm gesagt hätte, du, ich muss mir da viele Sachen durch den Kopf gehen lassen, die unsere Beziehung betreffen und quasi das Leben, das ich mir vorstelle, dann wäre es ihm wahrscheinlich auch leichter gefallen, vermute ich mal. Glaubst du, dass das für sie auch hilfreich war?
Das hatte schon einen Effekt, würde ich sagen, dass sie in Anführungszeichen vorgewarnt war.
Ja.
Und gleichzeitig muss ich sagen, es ist aber wichtig, diesen Zeitraum wirklich auch zu begrenzen und die Zeit auch zu nutzen und nicht irgendwie die Dinge vor sich herzuschieben und sich zu denken, hoffentlich werden diese 10 Tage, also nur als Beispiel jetzt, so war es eben bei uns, relativ lang und dann schiebe ich das irgendwie immer weiter vor mir her. Man muss die Zeit wirklich auch nutzen, um sich ganz klar darüber zu werden, was will ich? kann ich mir das noch vorstellen, ja oder nein? Und wirklich die Situation als das zu begreifen, was sie ist, nämlich wirklich eine Gabelung, vor der man da steht. Es gibt eigentlich dann nur noch zwei Möglichkeiten. Man ist dann irgendwie auch weder gewillt noch in der Lage, dann so dieses Wischiwaschi irgendwie dann zu lange auch zu fahren. Also da ist eine schnelle, klare Entscheidung dann aber trotzdem ganz wichtig, denke ich. Allein schon aus Fairness dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Ja.
Und wie hat sie dann reagiert? Also du hast gemeint, es war dann eigentlich relativ okay. Also großes Verständnis wird sie wahrscheinlich trotzdem nicht gehabt haben, aber war sie ruhig oder?
Ja, sie war sehr traurig, weil sie, glaube ich, doch gehofft hatte, dass ich irgendwie doch mir eine Weiterführung der Beziehung noch irgendwie hätte vorstellen können. Ja, das war einfach ein Moment, durch den wir irgendwie beide durch mussten. Wie gesagt, ich hatte auch so meine Issues damit. Das war ja auch für mich eine neue Situation, dass ich jemandem das dann eben ins Gesicht sagen musste. Und wie schon gesagt, also ich fand es bemerkenswert, wie sportlich, in Anführungszeichen, sie mit dem ganzen Thema dann doch umgegangen ist. Ich glaube, aus zwei Gründen. Zum einen hat sie schon gewusst, dass es diese Möglichkeit zumindest gibt, dass ich sage, ich kann mir das einfach nicht mehr vorstellen oder das nicht mehr vereinbaren mit meiner Vorstellung meines weiteren Lebens. Und zum anderen doch auch die Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Also ich bin auch da eigentlich sehr, sehr umsichtig und sehr respektvoll immer gewesen und gleichzeitig auch sehr klar und bestimmt. Und ich glaube, ihr war das dann auch relativ schnell klar, dass das, ungeachtet der Nachricht, die sie natürlich in dem Moment nicht hören wollte, wahrscheinlich dann doch die beste Art und Weise war, mit diesem Thema umzugehen. Mhm.
Und glaubst du, hast du das so bedacht gemacht, weil du eben vorher in der umgekehrten Situation warst und das quasi von der anderen Seite erlebt hast? Ich weiß jetzt nicht, wie es damals für dich war und wie das deine Ex-Freundin gemacht hat aus der Schule. Wahrscheinlich noch nicht so empathisch und mitfühlend, könnte ich mir vorstellen, weil wenn man so jung eine Beziehung führt, ist man ja auch noch nicht so erfahren meistens und denkt
ja
so viel wahrscheinlich drüber nach, wie sich jetzt der andere fühlt. Ich weiß es jetzt nicht, aber.
Wobei ich sagen muss, im Nachhinein hat sie das eigentlich auch sehr erwachsen damals hinbekommen. Für mich ist natürlich trotzdem eine Welt zusammengekracht zu dem Zeitpunkt. Also das war die erste Beziehung in meinem Leben. Die ging so vom Alter von 17 bis 20 ungefähr. Also es waren einfach die letzten 3 Jahre in der Schulzeit, kann man sagen, im Wesentlichen. Und da war ohnehin auch klar, das Leben geht jetzt in eine andere Richtung. Also wir waren eben nicht mehr zusammen in der Schule. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich denke, das hat auf jeden Fall mit reingespielt. Aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich selbst respektlos behandelt worden war, sondern weil ich mich einfach auch sehr gut an die Zeit zurückerinnern konnte. Mhm. Und auch wenn die Art der Trennung damals ja trotzdem absolut fair und respektvoll über die Bühne gegangen war, im Ergebnis hat es natürlich trotzdem wehgetan. Dass ich damals also irgendwie Zivildienst in einem Krankenhaus bei ihr um die Ecke machen musste und somit jeden Morgen an ihrem Haus vorbeigedackelt bin, das hat natürlich nicht gerade geholfen. Aber wenn ich so zurückblicke, war auch das wirklich eine der prägendsten Phasen in meinem Leben. Und ein bisschen gerade drüber gewachsen ist, kann man ganz anders drauf schauen.
Ja. War sie damals auch so klar oder hattest du dann noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch nochmal wird? Weil das stelle ich mir dann auch schrecklich vor, wenn man so ein bisschen, wenn man dann trotzdem noch weiter hofft, ja, okay, vielleicht ist es ja nur eine Phase und wir kommen dann wieder zusammen.
Sie war von Natur aus eine sehr straighte Person. Mhm. Und das ist ihr, das habe ich ihr auch abgenommen, nicht leicht gefallen damals, aber sie war auch sehr klar und sehr bestimmt in ihrer Aussage. Und das habe ich natürlich in der ersten Reaktion wirklich als hart auch empfunden. Trotzdem, dann vergingen so die ersten Wochen und Monate und dann wurde es immer besser. Und das war aber eben auch etwas, was ich dann in diese Situation, über die wir vorhin gesprochen haben, umgemünzt habe. Und mir war da auch klar, Das wird für Sabrina in der Anfangszeit sicher schwierig, aber auch das wird besser. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja für beide Seiten eine massive Umstellung. Also klar kann man sagen, diejenige Person, die die Entscheidung aktiv trifft, hat es irgendwie leichter, weil sie nicht von jemand anderem verletzt wird. Und trotzdem hat das ja ganz viel mit Transformation und mit Umstellung im Leben auch zu tun. Und das ist etwas, wo Elvina und ich dann so ein bisschen auch gebraucht haben, um das auf die Kette zu kriegen. Und natürlich ist man sich nie 100% sicher, hält das dann auch langfristig. Aber uns war einfach klar, wir müssen diesen Switch machen. Wir müssen uns trauen, in ein jeweils besseres Leben zu investieren. Und das hat natürlich noch so ein bisschen geholpert in der Anfangszeit, weil man dann auch vor ganz praktischen Fragen steht. Also ich muss ja irgendwie ausziehen. Wo geht's hin? Also ab wann ziehen wir dann auch zusammen? Ab wann fühlen wir uns dann so gefestigt, dass wir uns das zutrauen? Und ja. Ist es dann irgendwie hoffentlich wirklich eine langfristige Beziehung, die daraus erwächst? Und ist es dann hoffentlich nicht nur irgendwie eine Person gewesen, die in meinem Leben die Funktion erfüllt hat, dass sie mich da wachgerüttelt hat und dann sei sie nie wieder gesehen, sondern wie kriegen wir das jetzt auch zusammen hin, nach diesem massiven Schritt, den wir ja gegangen waren, Step by Step auch was Gemeinsames aufzubauen, worüber wir ja so viel und so intensiv gesprochen haben in der Anfangszeit. Und wie wird sozusagen aus diesen vielen blumigen Ideen dann wirklich auch eine konkrete Verbesserung, die wir auch beide spüren. Und das hat uns natürlich schon auch beschäftigt in unserer Anfangszeit. Und wie man sieht, hat sich das sehr gut entwickelt.
Ja, und wie man auch gehört hat. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, mit dem, wie lange hat es dann gedauert? Also wie habt ihr euch dann wirklich die Zeit gelassen und du bist erstmal in eine neue Wohnung gezogen und Elvina in eine neue Wohnung und ihr habt dann mal getrennt gelebt für eine Weile. Und wann seid ihr dann zusammengezogen? Ging das dann relativ schnell oder habt ihr euch da wirklich bedacht Zeit gelassen damit?
Ich bin Mitte 2017, also kurz nachdem wir diesen Schritt hinter uns gebracht haben, sozusagen, bin ich in eine kleine Wohnung, 30 Quadratmeter, mit relativ vielen Sachen gezogen, weil ich nicht mehr groß Zeit hatte, da irgendwie den Keller groß auszumisten. Gleichzeitig war ja klar, ich muss raus. Also nachdem diese Entscheidung gefallen war und ich sie auch kommuniziert hatte, war es ja klar, da muss jetzt auch räumlich was passieren. Und ich habe glücklicherweise diese kleine Wohnung zur Untermiete gefunden, wo von vornherein klar war, ich kann so lange bleiben, wie ich will, kann aber auch gehen, wann ich will. Das heißt, das war eigentlich genau das, was ich in dem Moment auch gebraucht hatte. Das fühlte sich aber trotzdem skurril an, weil ich natürlich alleine da war erstmal. Ich hatte ja die letzten 7 Jahre nicht alleine gelebt. Da hatte ich also ganz viel auch mit diesem Thema zu tun. Irgendwie hätte ich diese Gewohnheit, die sich so aufgebaut hat, irgendwie trotzdem ganz gerne. Aber es war natürlich klar, die Entscheidung war gefallen und ich war ja dann auch schon ausgezogen. Das hat sich wirklich wie so eine Art Junggesellenleben auch angefühlt. Und ich habe mich da dann irgendwie diese 3 Monate gefühlt von Pizza und Bier ernährt. Und also nicht, dass ich irgendwie verlottert wäre. Also ich bin natürlich ganz normal meinem Job auch nachgegangen und habe viel Tennis gespielt in der Zeit. Und weil ich eben auch nach meiner ersten Trennung damals wirklich auch mitgenommen hatte. Das hat mir meine Mutter wirklich auch eingeflößt und mit Recht, wie sich dann rausstellen sollte. Gerade in solchen Phasen ist es einfach so wichtig, dass du deinen Hobbys auch nachgehst und dass du diese vielen Gedanken, die da rumkreisen, dass du denen auch mal einen Riegel vorschiebst und wenigstens 1 oder 2 Stunden am Tag hast, wo du sagst, so jetzt konzentriere ich mich nur auf mich selbst, aber eben nicht auf dieses Grübeln und diese Gedanken und wie es weitergeht, sondern wirklich auch ein bisschen Spaß haben in der Zeit. Auch gerne mal Spaß alleine, weil das dann natürlich irgendwie auch den Alleinseinsmuskel trainiert, sozusagen. Mhm. Und, aber die Abende waren dann eben so die Zeit, wo diese Gedanken dann wieder kamen und wo sich das erstmal recht komisch angefühlt hat, da irgendwie auf diesen 30 Quadratmetern zu hocken und dann habe ich irgendwie aus der Aktivität sehr viel Energie gezogen. Also für mich war auch klar, ich war ja mehr oder weniger mit meinem ganzen Zeug umgezogen und die Bude sah aus wie Sau und musste da irgendwie auch, bin ein Mensch, der irgendwie auch diese räumliche Ordnung vor Augen braucht, um dann irgendwie auch im Kopf Ordnung zu schaffen. Und dann bin ich das Projekt einfach schrittweise angegangen und habe dann immer mehr ausgemistet. Und das fühlte sich dann irgendwie auch wie ein Ausmisten im Kopf an. Elvina habe ich dann natürlich immer wieder getroffen, wobei es schon eine aktive Entscheidung war, eben nicht sofort von 0 auf 100 zu gehen und zusammenzuziehen. Das kam dann aber relativ schnell. Also es waren, glaube ich, 3, 4 Monate. Das war eigentlich dann der gesamte Sommer 2017. Dann kam der Herbst und ja, uns war dann irgendwie klar, auch auf Basis der Treffen, die wir dann in der Zeit auch hatten, dass wir uns trauen, dann den nächsten Schritt zu gehen und zusammenzuziehen. Und das, muss ich sagen, war dann wirklich vollkommen unproblematisch. Also da hatten wir diese Zeit allein wirklich auch genutzt, um uns an die neue Situation zu gewöhnen und sozusagen nicht von 0 auf 100 ins kalte Wasser zu springen, sondern sozusagen immer weiter ja das Wasser zu testen, wenn man so will. Und Ende 2017 sind wir dann zusammengezogen, also nach einem knappen halben Jahr Beziehung. Und genau, dann ging irgendwie alles sehr schnell. Also 2017 zusammengezogen, 2018 habe ich ihr die große Frage gestellt, habe ihr einen Antrag gemacht. 2019 haben wir geheiratet. 2020 kam der Sohnemann. Also das war dann ganz schön straffes Tempo.
Ja.
Weil uns dann eben irgendwie beiden auch klar war,
das ist es jetzt.
Jetzt sind wir, angekommen ist man ja irgendwie nie, aber jetzt sind wir in der Situation, dass wir uns gefunden haben.
Ja.
Und gewisse Widrigkeiten auch irgendwie ausgehalten haben und da so viel Gedanken und Herzblut und Schweiß reingesteckt haben, das hat uns schon auch dann irgendwie zusammengeschweißt. Und sobald das dann klar war, man muss natürlich immer an der Beziehung arbeiten, aber war dann ganz viel irgendwie auch Formsache, kann man sagen.
Ja. Und was war bis jetzt eure größte Herausforderung?
Ich würde sagen, tatsächlich eigentlich zwei Herausforderungen. Also zum einen der Umzug nach Zürich.
Mhm. Wann ist der
passiert? Der erfolgte, wir haben Mitte 2019 geheiratet und im Herbst 2019 bin ich erstmal nach Zürich gezogen, von Wien aus. Ich hatte im Frühsommer ein Jobangebot angenommen. Das war also kurz bevor wir geheiratet haben, habe ich da den Zuschlag bekommen. Ja, dann haben wir uns ein Wochenende hingesetzt und drüber gesprochen, ob wir diesen Switch nochmal machen wollen zusammen. Und man muss sagen, ich habe Elvina eigentlich überredet gehabt, weil sie einfach eine sehr innige Verbindung auch zu Wien immer hatte. Mehr als ich, muss man sagen. Und sie hat sich dann eben doch dazu bereit erklärt zu sagen, ja, klar, nimm diese Chance an, ich bin dabei. Das war aber nicht leicht. Bin sozusagen vorgezogen. Und Elvina hat dann im März 2020, nachdem wir natürlich diverse Wochenenden auch zusammen verbracht hatten in dem halben Jahr, aber hat dann tatsächlich vor dem ersten Lockdown den letzten Flieger aus Wien nach Zürich genommen.
Oh,
und
wow.
Das war für sie natürlich auch eine massive Umstellung, weil sie auch das Gefühl hatte, sie konnte Wien gar nicht so richtig verabschieden, also nach einer immerhin 12-jährigen Episode in ihrem Leben. Das war eine Herausforderung mit Sicherheit. Und die zweite große Herausforderung war dann irgendwie natürlich auch ein sehr schöner Moment, aber
Geburt des Kindes.
Die Geburt des Sohnemanns, genau. Damian ist im August 2020 gekommen. Das war natürlich mit ganz großem Herzklopfen auf der einen Seite verbunden, aber auf der anderen Seite dann auch mit einer massiven Umstellung des Rhythmuses einfach und des Alltags. Und das ist so eine Geschichte, man weiß natürlich in der Theorie, dass das auf einen zukommt. Und trotzdem muss man sich dann so ein bisschen zurechtfieseln im Alltag. Und ich würde sagen, das hat uns schon 3, 4 Monate gekostet, bis wir dann wirklich das Gefühl hatten, okay, wir haben uns eingegroovt, Jetzt spielt auch das Thema Routinen und Gewohnheiten und Alltagsplanung und Struktur einfach eine immer größere Rolle. Mhm. Und jetzt muss ich aber wirklich sagen, haben wir da als Familie auch einen sehr guten Weg gefunden, wie wir alle miteinander auf unsere Kosten kommen. Also sowohl wir beide als Einzelpersonen, als auch wir als Paar und natürlich auch zu dritt in der Familienkonstellation.
Und wie habt ihr die, was hast du da für Tipps, wie ihr die Situation gemeistert habt? Habt ihr da besonders viel und klar kommuniziert oder habt ihr euch dann gegenseitig Freiräume geschaffen und dann ist derjenige dann auf den anderen zugegangen, wenn er halt das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen? Oder hast du da Tipps, wie man da mit solchen herausfordernden Situationen umgeht oder wie ihr da gut umgegangen seid als Paar?
Also ich würde tatsächlich sagen, klare Kommunikation ist das A und O. Ich war auch davor eigentlich immer schon ein sehr strukturierter Mensch und da habe ich aber nochmal ein intensiveres Bedürfnis nach Klarheit und Struktur auch im Alltag verspürt, weil ich einfach gemerkt habe, gewisse Dinge, wenn du die dem Zufall überlässt, dann passieren sie entweder gar nicht oder es ist nicht klar, wann sie passieren. Und das sorgt für Unsicherheit und das sorgt für Nervosität. Und wenn man das Gefühl hat, man überlässt die Dinge dem Zufall und es weiß irgendwie keiner so richtig, woran er ist, dann ist das irgendwie auch etwas, was Konfliktpotenzial birgt. Und insofern kann ich nur jedem raten, der in der Situation ist, macht euch einen konkreten Plan. Das ist überhaupt ein Thema, was ich jetzt so ein bisschen für mich noch stärker entdeckt habe als früher. Routinen und Gewohnheiten aufzubauen. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Es wurde relativ schnell klar, Elvina ist keine Person, die sich dann nur als Mutter sieht. Es gibt ja auch Mütter, die sagen, ich bin damit vollkommen fein mit der Reduktion auf diese Rolle. Ich bin nun mal Hausfrau und Mutter. So sehe ich mich, so identifiziere ich mich. Das trifft auf meine Frau einfach überhaupt nicht zu. Also ihr war natürlich dann auch wichtig, das Gefühl zu haben, sie kommt auch unabhängig von Damian auch mit ihrem eigenen Leben weiter und kann dann langsam wieder nach Jobs suchen und hat dann auch einen Austausch mit Gleichgesinnten. Also sie ist im Bereich der Erwachsenenbildung tätig. Also dass sie so ein bisschen auch dieses Gefühl hat, ich komme als Einzelperson auch noch vor. Da war mir von vornherein wichtig, ihr klar zu kommunizieren. Wir müssen Räume schaffen, also wirklich klar festgelegte Termine unterhalb der Woche und auch am Wochenende, wo es dann darum geht, dass du einfach deine Zeit hast. Also wo klar ist, ich kümmere mich um Damian, du hast deine Entlastung, du kannst dich um deine Themen kümmern. Ich kann natürlich gleichzeitig auch Zeit mit meinem Sohn verbringen, abseits meines Jobs, natürlich auch ein wichtiges Thema. Damian hat nicht immer das Gefühl, nur von einer Person betreut zu werden, sondern kann wirklich auch Papa-Zeit haben. Also wir haben dann relativ schnell gemerkt, das ist etwas, wovon wir alle drei profitieren. Und je konkreter die dafür festgelegte Zeit, desto besser. Dann muss man vielleicht auch ein bisschen mit diesem Vorurteil aufräumen, dass man dann irgendwie jegliche Spontanität und Flexibilität verliert. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also je klarer man irgendwie seine Prioritäten definiert hat und je klarer dann irgendwie auch ist, dann und dann und dann passiert so und so und so, desto offener und freier ist man sozusagen für die Zeiten, die jetzt vielleicht nicht irgendwie schon von vornherein geblockt sind, um irgendwie diese Gewissheit zu haben, wir haben so unsere Grundbedürfnisse abgedeckt und die Zeit, die uns noch bleibt, können wir dann irgendwie auch ein bisschen freier gestalten. Also das, was sich vielleicht am Anfang als irgendwie sehr rigide Terminierung anfühlt, kann dann in einem zweiten Schritt wirklich zu mehr Freiheit führen, weil alle das Gefühl haben, wir wissen, was Sache ist, wir kommen alle auf unsere Kosten und wir sind natürlich auch frei zu definieren, welche Termine wollen wir irgendwie fix machen und wo wollen wir ein bisschen freier agieren. Und deswegen ist auch gerade das für junge Familien, glaube ich, ein so wichtiges Thema und ein Thema, was einfach mehr Ruhe und Klarheit und Gelassenheit in den Alltag bringen kann.
Mhm. Ja, es sind sehr hilfreiche Tipps. Und wenn jemand Tipps noch braucht in der Hinsicht oder auch wie man sich am besten trennt oder so, könnt ihr euch gerne bei Simon melden. Wenn du drei Wünsche frei hättest, Simon, was würdest du dir wünschen?
Da würde ich tatsächlich nochmal auf die Ebenen zu sprechen kommen um die es vorhin ging. Also ich habe ja gerade in diesem jungen Familienleben gemerkt, alle drei Ebenen sind wichtig. Es ist wichtig, dass man für sich alleine das Gefühl hat, ich bin jemand, ich weiß, als was ich mich identifiziere, ich kenne meine Werte, ich kenne meine Prioritäten, ich habe meine eigenen Hobbys, ich kann jobbedingten Themen nachgehen, so wie ich es brauche. Die zweite Ebene ist dann natürlich die Paarebene, also trotz Kind oder dann vielleicht auch mehreren Kindern, immer wieder Zeit auch wieder bewusst zu schaffen, um ja auch das Gefühl zu haben, diese Ebene geht nicht flöten, geht nicht verloren. Da ist man natürlich so ein bisschen davon abhängig, wie das Support System auch aussieht. Also hat man zum Beispiel Eltern oder Schwiegereltern, die direkt um die Ecke sind. Die haben wir jetzt zum Beispiel nicht in unserer Situation. Aber da auch eben immer wieder zu schauen, dass man Momente zu zweit kreiert. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein Dinner-Ritual jeden Abend. Also für uns ist klar, jeden Abend ab 21 Uhr haben wir die letzten 2 Stunden des Tages für uns zusammen. Essen, quatschen, sitzen auch manchmal einfach zusammen auf dem Sofa und jeder liest sein Buch. Aber das ist auf jeden Fall Time for Togetherness. Und die dritte Ebene ist dann natürlich als Familie, also auch gemeinsam Unternehmungen machen mit Kind. Und um auf die drei Wünsche zu sprechen zu kommen, ich wünsche mir einfach, dass auf allen diesen drei Ebenen unser Leben sich so positiv weiterentwickelt, wie es bisher der Fall war. Mhm. Ja, wenn noch ein vierter Wunsch dazu käme, dann tatsächlich, dass ich so viele Menschen wie möglich auf ihrem Weg auch dahingehend begleiten kann, weil ich einfach gemerkt habe, das kann ja kein Thema sein, was nur mich beschäftigt. Da gibt es eigentlich ganz viele Menschen da draußen, die mit ähnlichen Herausforderungen zu tun haben. Und ich kann nur sagen, die Einstellung, mit der man da rangeht, auch wenn das vielleicht abgedroschen klingen mag, die ist so fundamental wichtig, um im Alltag dann wirklich auch so, ich sage bewusst, funktionieren zu können, dass man wirklich auch Glück und Zufriedenheit verspürt, irgendwie auf all diesen drei Ebenen. Und deswegen, um dein Angebot von vorhin nochmal aufzugreifen, ja, sehr gerne. Also wer da eine Frage an mich hat, was diese ganzen Themen, die wir heute Abend besprochen haben, angeht, dann meldet euch gerne bei mir. Über Simon Machleit findet ihr mich tatsächlich auf LinkedIn. Genau, dann können wir das als ersten Anhaltspunkt nehmen.
Ja, super. Bin gespannt, wie viele sich da melden werden. Aber du wirst dann keine Schlussmacher engagieren, die dann alles für die Leute selbst erledigen. Das kann euch Simon nicht versprechen. Das müsst ihr schon selbst machen.
Dazu wollte ich tatsächlich auch noch einen Satz sagen, wenn ich darf. Natürlich kam damals, als ich in dieser Situation war, auch der Gedanke auf, Mensch, gibt es da niemanden, der das irgendwie für mich erledigen könnte? Das ist ja etwas so Schwieriges und Unangenehmes in der Zeit. Und bemerkenswerterweise habe ich, bevor ich das überhaupt kommuniziert hatte damals, habe ich schon verstanden, das ist einfach etwas, was mit persönlichem Wachstum zu tun hat. Und mir war eigentlich schon vorher klar, dass ich an dieser Situation wachsen werde. Ja, dass es also nicht darum geht, irgendwie diese Schnäppchenjäger-Mentalität an den Tag zu legen. Also zu sagen, ich möchte irgendwie ganz viel Veränderung und Transformation, aber bitte ohne jegliche schwierigen Momente dann irgendwie auch durchstehen zu müssen. Mir war also schon klar, das ist meine Investition in das, was ich mir als besseres Leben dann erhoffe. Und ohne, dass es vorher wirklich schlimm gewesen wäre, aber einfach, um noch mehr das Gefühl zu haben, man hat da einen Partner beziehungsweise eine Partnerin an seiner Seite, die irgendwie gleich tickt und mit der man dann wirklich auch Pferde stehlen kann. Und deswegen glaube ich, ist es spätestens im Nachhinein dann auch gar nicht erstrebenswert, dass man jemanden hat, der das für einen übernimmt, sondern man wächst einfach extrem in so einer Situation. Und so schmerzhaft das auch sein mag, ich wünsche, ohne dass ich jetzt jemanden zum Schluss machen animieren will, aber ich wünsche jedem, dass er diese Erfahrung in seinem Leben mal gemacht hat, einfach um zu merken, ich bin auch zu solchen großen Schritten fähig, wenn es ans Eingemachte geht.
Ja. Und ja, dass man auch merkt, es lohnt sich. Also selbst wenn dann vielleicht aus der Beziehung, wegen dem man sich getrennt hat, dann nichts wird. Das Leben danach ist ja meistens wirklich schöner. Also ich kenne niemanden, der sagt, Ach, ich bereue es eigentlich, dass ich damals mit dem oder mit der Schluss gemacht habe. Es ist ja immer wie so eine Weiterentwicklung eines selbst.
Absolut.
Man merkt ja dann auch,
Absolut.
also sogar Leute, die verlassen wurden, kommen ja dann meistens drauf, dass es gut so war und dass jetzt der Partner, den sie danach hatten, eigentlich viel besser passt. Oder sie vielleicht alleine sogar zufriedener sind als noch mit dem Partner davor. Also es ist ja immer so eine, ist ja nicht nur einseitig, die Geschichte.
So ja auch in unserem Fall. Und man muss auch sagen, also natürlich, wenn man in der Situation drinsteckt, dann ist man natürlich auch sehr vereinnahmt dadurch. Also man kann sich natürlich in der Theorie sagen, ja, ich weiß, wofür ich das mache, aber man hat diese Situation ja noch nicht. Und deswegen muss man dem eigenen Gedächtnis so ein bisschen Streich spielen auch und sich klar machen, nein, diese Zufriedenheit werde ich nicht sofort verspüren. Das ist etwas, was ich tue, damit ich in diese Situation hoffentlich in der Zukunft komme. Ich muss auch sagen, also es gibt ja auch diese Situation, wo einem immer klarer wird, dass es zu Ende gehen muss und dass man auch selbst etwas dafür tun muss. Und ich habe auch gemerkt, in dem Moment, wo ich das hinterfragt habe, eigentlich hatte ich mich da schon mehr oder weniger entschieden, ohne es in dem Moment genau zu wissen. Aber wenn ich so retrospektiv drauf schaue, dann ist mir vollkommen klar, in dem Moment, wo dieses Hinterfragen losgeht, geht ja auch irgendwie die Bereitschaft los, sich für neue Dinge zu öffnen. Und da ist es, glaube ich, ganz selten, außer man traut sich irgendwie partout nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber da ist es, glaube ich, ganz selten, dass man da gedanklich nochmal zurückrudert. Insofern kann ich jedem, der in so einer Situation ist, nur raten, hört wirklich auf euer Herz. Das ist eine Situation, wo das Herz sich, das sowieso schon viel zu selten vorkommt, aber wo das Herz sich wirklich dann auch mal gegen den Kopf durchsetzen muss. Und seid sehr sorgfältig in euren Gedanken, nehmt euch die Zeit, das genau zu hinterfragen und trefft dann am Ende eine wohl abgewogene Entscheidung. Wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, wo diese Entscheidung sich so stimmig anfühlt, dass ihr euch eigentlich gar nicht mehr vorstellen könnt, euch anders zu entscheiden, spätestens dann ist es dann Zeit zu handeln.
Absolut, ja, gebe ich dir völlig recht. Gibt es sonst noch etwas, was du uns gerne erzählen möchtest?
Boah, ich könnte jetzt eigentlich nur all das, was wir besprochen haben, nochmal unterstreichen und allen da draußen, die jetzt gerade in dieser Situation stecken, wirklich viel Mut vor allem und viel Durchhaltevermögen, was es ja auch braucht, zu wünschen und ja, euch ein bisschen das Gefühl zu geben, ihr seid nicht allein. Es gibt tagtäglich Menschen, die damit strugglen und behaltet immer im Kopf, macht das nicht, was sich leicht anfühlt, sondern was sich richtig anfühlt. Und auch wenn es sich in dem Moment absolut nicht leicht anfühlt, es wird sich auszahlen. Und es wird sich deswegen auszahlen, entweder weil ihr tatsächlich, so wie ich hatte das Glück tatsächlich, in eine Situation kommt, die ihr euch immer gewünscht habt, oder mindestens wird das ein solcher Eye-Opener gewesen sein, dass ihr dann erkennt, okay, vielleicht hat es dann mit der Person, die mir die Augen geöffnet hat, letztlich nicht geklappt, aber auf jeden Fall habe ich diese wichtige Lektion gelernt. Und es geht ja am Ende des Tages gar nicht so sehr darum, komme ich dann mit dieser Person zusammen oder nicht. Also das mag in dem Moment natürlich sich sehr wichtig anfühlen. Und man hofft natürlich auch drauf. Aber letztendlich geht es darum, war diese Person fähig, mir diesen Gedankenanstoß zu geben. Mensch, vielleicht sollte ich mal hinterfragen, ob mein bisheriges Beziehungsleben so das ist, was ich mir vorstelle. Und solange diese Person in der Lage ist, diesen Gedankenanstoß zu setzen, und man kommt dann ins Nachdenken und ins Hinterfragen und letztendlich dann auch ins Tun, dann ist das schon ein Geschenk für sich, unabhängig
Das ist
davon, wie sich
vielleicht
das
die
dann
nächste
weiterentwickelt.
Person, die dann so war es bei mir. Dann ist es nicht die erste Person, die dir die Augen öffnet, sondern dann die, die drauf folgt, die dann der Jackpot ist.
Genau, ja.
Ja, sehr schön. Ja, Simon, ich würde dir gern zum Abschluss nur drei kurze, knackige Fragen noch stellen. Was ist denn dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist die Insel Martha's Vineyard, die 2 Stunden von Boston weg ist. Meine Mutter ist US-Amerikanerin. Meine Großeltern haben in den 1950er Jahren dort ein Sommerhaus gebaut und das ist unser nach wie vor, also auch jetzt, nachdem meine Großeltern leider schon verstorben sind vor 2 Jahren, unser allsommerliches Familiendomizil. Und wenn ich mir einen Ort rauspicken müsste, dann wäre es das. Also da komme ich wirklich zur Ruhe und schalte ab und da gibt es dann 2, 3 Wochen im Jahr wirklich nur diese wunderschöne Insel.
Wie schön. Und lauter schöne Erinnerungen wahrscheinlich auch noch. Sehr schön.
Zuhauf, ja.
Wenn du nur ein Buch auf eine einsame Insel nehmen dürftest, welches wäre das?
Ich würde tatsächlich das Buch Miracle Morning von Hal Elrod mitnehmen. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Darin beschreibt er, wie er, nachdem er klinisch tot war, ich glaube für 7 Minuten, nach einem massiven Unfall, er Schritt für Schritt die Kontrolle über sein eigenes Leben wieder zurückgewonnen hat. Sehr inspirierend. Und welche Rolle die Morgenroutine für ihn auch gespielt hat. Diese Morgenroutine kann aus verschiedenen Elementen bestehen. Jedenfalls gibt er da wertvolle Einblicke in sein eigenes Leben und wie er das geschafft hat. Und aber auch wirklich eine tolle Schritt-für-Schritt-Einleitung, wie man da zu mehr Ruhe, Gelassenheit und auch Produktivität im eigenen Leben kommen kann. Und das war auch ein Buch, was mich jetzt die letzten Wochen und Monate auf meinem Weg weiter begleitet hat, als ich mich damit beschäftigt habe, wie kann ich dieses Familienleben vielleicht dann doch nochmal auf ein neues Level heben.
Ja, das klingt sehr inspirierend. Das muss ich mir, glaube ich, auch mal schnappen, das Buch. Hast du denn eine tägliche Routine oder Morgenroutine?
Auch mit Hilfe dieses Buches tatsächlich entwickelt in der letzten Zeit. Ich muss dazu sagen, ich war eigentlich immer ein Morgenmensch, war immer ein Frühaufsteher. Habe das aber jetzt so ein bisschen noch weiter systematisiert tatsächlich. Meine Morgenroutine sieht aktuell so aus, dass ich um 5 Uhr aufstehe tatsächlich. Das klingt für viele erstmal früh, muss aber sagen, auch da ist wirklich diese Macht der Gedanken, die man sich auch macht. Ja, also es macht einen großen Unterschied, ob man am Vorabend sich sagt, oh mein Gott, ich muss morgen um 5 aufstehen, oder ob man sich sagt, ich habe richtig Bock auf den Tag und dann gehe ich eben früh genug ins Bett, um wirklich mit voller Energie auch zu der Uhrzeit schon reinstarten zu können. Genau, also im Konkreten sieht das so aus, dass ich ein ungefähr 12-minütiges Sportprogramm mache, dann weitere 12 Minuten eine Dankbarkeitsmeditation. Da gibt es ja etliche Beispiele im Internet und über YouTube, die man sich anhören kann. Da kann man so ein bisschen testen und experimentieren. Das ist eine Version, die mir ja irgendwie sehr gut gefällt, weil es diese sehr ruhige Stimme gibt, die einem mehr oder weniger ins Ohr flüstert, wofür man überall dankbar sein kann. Hab dann relativ schnell gemerkt, das sind irgendwie auch genau die Dinge, die ich auf meine eigene Liste tatsächlich gepackt hätte. Genau, das ist dann Step 2. Genau, und dann sehe ich eigentlich immer zu, dass ich mir genügend Zeit für ein Frühstück und eine Tasse Tee in Ruhe nehme, damit ich sozusagen auch nie gestresst aus dem Haus gehe. Das sind so die 3 Komponenten und ich bin aber immer noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Also mir ist das Thema Schreiben ja auch sehr wichtig. Ist ja rauf und runter auch bewiesen, dass die Verschriftlichung von Gedanken irgendwie auch das Commitment erhöhen. Mhm. Da habe ich jetzt so ein bisschen mit dem Thema Journaling auch angefangen. Genau, um auf das besagte Buch nochmal zu kommen. Also das besteht dann tatsächlich aus 6 verschiedenen Schritten, denen dann jeweils 10 Minuten gewidmet wird, also 1 Stunde insgesamt. Mhm. Ich glaube, da braucht es aber auch flexible Modelle. Also es gibt ja auch Tage, wo das in der Form nicht möglich ist. Da muss man einfach schauen, was für einen wirklich gut funktioniert. Aber da muss ich sagen, weil wir vorhin über diese 3 Ebenen gesprochen hatten, das ist diese individuelle Ebene, wo ich dann das Gefühl habe, wenn ich die 1. Stunde eben mit den besagten Aktivitäten etwas für mich tue, dann kann der Tag bringen, was er will. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass das im positiven Sinne abgehakt ist. Mhm. Und ich habe einen klaren Plan. Ich überlasse es nicht dem Zufall. Ich mache das, während sozusagen alle anderen noch schlafen. ja, das tut sehr gut und kann ich tatsächlich jedem empfehlen, der so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie bin ich so faserig und komme irgendwie nicht so richtig dazu, mich um mich selbst zu kümmern. Das ist etwas, was wirklich ein Game Changer sein kann in dem Bereich. Also wärmstens empfohlen von meiner Seite.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, lieber Simon, für dieses echte und persönliche und inspirierende Interview und auch motivierende Interview. Wie gesagt, wenn ihr gerne mit Simon Machleit in Kontakt treten wollt, einfach über LinkedIn ihn anschreiben oder kontaktieren. Er gibt euch sehr gerne Tipps, wie ihr mit gewissen Situationen im Leben umgehen könnt, wie ihr am besten euch trennt, was so die Fragen sind, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr euch trennen wollt, wie man als Jungfamilie gut die Situation meistert, die auf einen hineinbrechen, mit denen man wirklich nicht gerechnet hat vorher. Und ja, alle Fragen, die so zum Leben gestellt werden, würde ich mal sagen. Oder eben auch zum Miracle Morning, wie du es jetzt gerade schon schön beschrieben hast. Thema Motivation, kann er euch sehr gerne weiterhelfen. Also vielen, vielen Dank, Simon, für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir.
So, danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch Klarheit mit auf euren Weg geben und vielleicht sogar bei einer bevorstehenden Entscheidung unterstützen. Ich verabschiede mich in die Sommerpause. Die großen Ferien stehen an. Wir hören uns dann im Herbst wieder mit weiteren spannenden Persönlichkeiten und ihren inspirierenden Geschichten. Genießt den Sommer. Bis bald. Tschüss.